Wie ist denn die gesetzliche Lage bei der Inklusion an Regelschulen? Also sind alle Regelschulen, egal welche, im Normalfall verpflichtet, Kinder mit Behinderung aufzunehmen?
Das lässt sich so einfach nicht mit Ja beantworten. Im Prinzip ja, aber, sage ich mal. In Baden-Württemberg ist es so, seit vergangenem Jahr, dass das Schulgesetz es regelt, dass Kinder, die zielgleich, also mit dem gleichen Lernzielen und Leistungszielen wie Kinder ohne Behinderung beschult werden, dass die prinzipiell auf jede Schule aufgenommen werden können, wo sie sich bewerben bzw. wo die Eltern sich hinschicken, wenn, auch da gibt es einen Vorbehalt, wenn da die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden können. Bei Kindern, die zieldifferent beschult werden, das heißt, die eben ihre eigenen Lernziele haben, weil sie die Lernziele der Klasse, also ihrer Mitschüler, nicht erreichen können. Also es sind vor allem Kinder eben mit geistiger Behinderung oder mit Lernbehinderungen. Da gibt es die Regelung, dass diese Kinder nach Möglichkeit in Gruppen zusammengefasst werden sollen und dann beschult werden.
Was gibt es dann für konkrete Begründungen, wenn jemand nicht auf die Regelschule darf?
Eigentlich jede, die man sich nur ausdenken könnte. Also wer eine Ausrede sucht, der findet eine. Das ist im normalen Leben so, das ist im schulischen Leben genauso. Und die Frage ist natürlich, welche Ausrede wird anerkannt? Und da ist das immer ein bisschen, sage ich, ein Spiel zwischen dem, wie entschieden Eltern für die Rechte ihrer Kinder eintreten und dem, wie entschieden sich dann im Zweifelsfall auch Schulen oder die Kostenträger versuchen zu wehren gegen diese Zuweisung. Und wenn sich die beiden eben nicht einigen können, beziehungsweise wenn der eine dann nicht damit einverstanden ist, was der andere beschließt, dann bleibt der Gang vor die Gerichte. Also unsere Erfahrung ist, wenn die Eltern hartnäckig genug sind und genau genug darüber nachgedacht haben, was sie wollen und warum sie das wollen, schaffen sie es, diese Lösung auch durchzusetzen.
Vor allem Inklusionsgegner, die sagen gerne, dass es den Schulen an der nötigen Ausstattung fehlt. Welche Maßnahmen muss denn eine Schule vornehmen, damit die Inklusion Ihrer Meinung nach gut umgesetzt werden kann?
Naja, das liegt natürlich immer an dem Kind, das dort in diese Schule gehen soll. Also für ein Kind, das im Rolli sitzt, brauche ich andere Maßnahmen als für ein Kind, das jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten mit der Konzentration hat oder mit dem Sehen oder irgendeine andere Beeinträchtigung. Also die Grundvoraussetzungen, die Schulen haben müssen, und die müssen sie aber meiner Meinung nach, und ich bin ja Mutter von einem Kind mit Behinderung und auch von einem Kind ohne Behinderung, Grundvoraussetzung für gute Schule ist, sich auf das einzelne Kind einzustellen. Und das ist eben bei Kindern mit Behinderung, muss diese Bereitschaft noch etwas höher sein als bei Kindern ohne Behinderung. Aber grundsätzlich muss diese Bereitschaft da sein, ein Kind dort abzuholen, wo es steht. Und im Einzelfall muss eben der Schulträger dann die technischen, baulichen, wie auch immer Voraussetzungen finanzieren oder bereitstellen. Also sei es jetzt eine Rampe oder eine Höranlage oder, je nachdem, was die Kinder eben brauchen.
Wie lässt sich die Schulleistung bewerten? Also funktioniert das mit einem klassischen Notensystem?
Ja, genauso gut oder genauso schlecht wie bei anderen Kindern auch, sag ich mal. Weil also 6 Noten sagen, sind natürlich ein bisschen wenig, um eine Lernperson und ein Lernvermögen und einen Lernfortschritt zu beschreiben. Also auch Kinder mit eingeschränkten kognitiven Leistungen kann man mit so einem Notensystem benoten, indem man eben einfach diese Note auf ihre eigene Leistungsfähigkeit anwendet. Also es ist durchaus ein Unterschied, ob ein Kind mit einer geistigen Behinderung seine Aufgabe sehr gut und motiviert erfüllt oder ob es dann versucht, sich von der Arbeit zu drücken. Das ist natürlich bei Kindern mit Behinderung genauso da wie auch ohne. Bei Kindern, die jetzt, sage ich mal, körperlich beeinträchtigt sind, ist die Notenvergabe im Prinzip genauso wie bei anderen auch, dann in den theoretischen Fächern.
Ich habe mir jetzt zwei Aussagen ausgesucht, die man gerne im Zusammenhang mit Inklusion an Regelschulen hört. Und da haben Sie jetzt die Möglichkeit, mal Ihre Meinung dazu zu sagen. Mhm. Die erste Aussage wäre, Förderschulen wären besser geeignet für Schüler mit Behinderung.
Also das bezieht sich ja immer auf diese Fachkompetenz, die dort vertreten ist. Also es bezieht sich nicht auf die Gebäude und auch nicht auf die Tatsache, dass Kinder getrennt von anderen Kindern unterrichtet werden, sondern gut gefördert werden sind da, wo sie von guten Pädagogen und von ausgebildeten, kompetenten Pädagogen gefördert werden. Und das kann und soll auch in der Inklusion stattfinden, aber da eben nicht an Förderschulen getrennt von den anderen Kindern, sondern an den allgemeinen Regelschulen, wo dann die Sonderpädagogen ihre Kompetenz zur Verfügung stellen. Sonderpädagogen haben ja eine besondere Kompetenz und die ist eben nicht nur gut und richtig für Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf, sondern auch für sogenannte Regelkinder, die sich in zum Beispiel in einer Lernkrise oder in einer persönlichen Krise befinden. Sei es, weil die Eltern sich gerade trennen oder weil sonst irgendwas Schlimmes oder Belastendes für diese Kinder passiert ist. Also da ist durchaus immer hilfreich, wenn Sonderpädagogen auch dann den Blick nicht nur auf diese Kinder mit dem Sonderförderbedarf richten, sondern auf alle Kinder. Das ist das Wesen der Inklusion, dass man die Kinder gemeinsam unterrichtet und jeden in seinen besonderen Bedürfnissen wahrnimmt.
Die zweite Aussage, die lautet, nichtbehinderte Kinder werden bei dem gemeinsamen Unterricht benachteiligt.
Ja, ich wüsste nicht, durch was benachteiligt werden Kinder immer dann, wenn man sie in ihren Bedürfnissen nicht ernst nimmt und diese Bedürfnisse nicht erfüllt. Und die Aufgabe von Schule grundsätzlich ist es, die Bedürfnisse aller Kinder zu erkennen und zu erfüllen, damit alle Kinder gut lernen können. Und das ist durchaus auch möglich, ohne dass man die Kinder einzeln unterrichtet. Sonst könnte man überhaupt keine Klassen mehr bilden, sondern müsste immer jedes Kind einzeln unterrichten.
Könnte man sogar so weit gehen zu sagen, dass es dann also einen Vorteil für alle Schüler darstellt?
Ja, also in dem Moment, wo ich jedes Kind in seiner Individualität wahrnehme, ist das ein Vorteil für alle Kinder. Denn das ist das, was alle Menschen zum Lernen brauchen. Also dass sie eben ihre eigenen Tempo, ihr eigenes Interesse leben können und umsetzen können und ihre Freude am Lernen entwickeln dürfen. Das ist der Sinn von Schule.
Sie haben ja auch schon erzählt, Sie haben selbst einen Sohn mit Down-Syndrom. Und deswegen denke ich, können Sie die Frage ganz gut beantworten. Wie kann man denn individuelle Betreuung im Unterricht realisieren? Also wie funktioniert das in der Praxis?
In der Praxis ist das einfach so, dass jetzt für meinen Sohn zum Beispiel, der auf sein eigenes Können differenziertes Material bekommt. Also die lernen dann zum Beispiel in der Klasse eben an einem gemeinsamen Arbeitsaufgabe, aber jeder in seinem eigenen Niveau. Also zum Beispiel, wenn die eine Klassenlektüre schreiben, lesen, muss mein Sohn, der nicht so gut lesen kann, der jetzt in der 9. Klasse ist und ich sag mal von der Lesefähigkeit vielleicht vergleichbar mit einem Erstklässler ist, der bekommt dann die gleiche Geschichte in leichter Sprache. Da hat er dann sein eigenes Buch und er liest aber das gleiche Buch wie seine Klassenkameraden auch. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Klassenkameraden gerade dieses Buch, das dann mein Sohn liest, eigentlich auch sehr attraktiv finden, weil das ist in großen Buchstaben geschrieben. Da ist die Geschichte auf wesentliche Handlungszüge eingedampft. Da gibt es noch bunte Bilder dazu. Also wenn die zum Beispiel eine Zusammenfassung schreiben müssen, dann sind die immer sehr froh, wenn sie das Buch vom Hans ausleihen können.
Die Mitschüler haben Sie ja gerade angesprochen. Der Neurobiologe Gerald Hüther, der hat mal in einem Interview gemeint, dass die Inklusion von Schülern mit Behinderungen nur zu bewältigen sei, wenn in den Schulklassen statt Konkurrenz ein Klima gegenseitiger Hilfe herrscht. Kommt denn eine fehlende Toleranz von den Mitschülern oft vor?
Ach, ich würde sagen, das bedingt sich gegenseitig. Also ich würde gar nicht so sehr sagen, man muss mit der Inklusion warten, bis diese Hilfsbereitschaft gegeben ist, sondern ich würde sagen, die Hilfsbereitschaft entsteht dadurch, dass Menschen eben mit verschiedenen Kompetenzen gemeinsam lernen. Und gerade die Kinder sind da sehr unkompliziert und sehen dann eben einfach andere Dinge und nehmen andere Dinge für wichtig, als das Erwachsene tun. Also da geht es nicht so sehr über den Kopf, sondern mehr über den Bauch und die akzeptieren das irgendwann, dass nicht jeder gleich ist und dann ist das für die okay so. Also da ist gar kein großes Bohei drum, dass da einer vielleicht mal mehr Hilfe braucht als der andere. Und natürlich gibt es ja auch die Hilfen dann im Alltag zum Beispiel für Kinder, die jetzt stark körperlich eingeschränkt sind.
Was können Sie über die Lage in anderen Ländern Europas sagen? Wie gut funktioniert dort die Umsetzung von Inklusion?
Also es gibt Länder, in denen das deutlich besser funktioniert als bei uns. Also wenn man sich das mal so anschaut, dann sind es sogar die meisten Länder, in denen das besser funktioniert. In denen jetzt auch nicht überall hundertprozentig, aber in denen doch sehr viel mehr die Kinder gemeinsam zur Schule gehen. Also Erfahrung habe ich jetzt mit Südtirol, also meine Freundin hat dorthin selber schon Exkursionen unternommen zum Thema Inklusion und war ganz begeistert, von mit welcher Selbstverständlichkeit das gelebt wird. Ich habe mal telefonischen und E-Mail-Kontakt zu Elternvertretern und Schulämtern in Südtirol gehabt und war auch beeindruckt davon, mit welcher Selbstverständlichkeit da in den Schulen Inklusion schon Standard ist. Freunde von uns sind Lehrer in England. Und auch da ist der gemeinsame Unterricht wesentlich weiter als bei uns. Wenn die hier zu Besuch sind und ich ihnen Geschichten von unserem Sohn erzähle und der Schule, dann sitzen die immer da bei uns auf der Couch und wackeln nur mit dem Kopf. Also da gibt es viele Länder, die weiter sind. Deutschland hat eine Tradition in diesen strengen Dreiteilung des Schulsystems. Und in diese strenge Dreiteilung passen Kinder mit Behinderung nicht rein. Da passen auch ganz andere Kinder häufig nicht rein. Und deswegen ist das so für manche Menschen so unvorstellbar, dass gemeinsam Unterricht funktionieren kann, weil sie sich schon nicht vorstellen können, dass ein Hauptschüler und ein Realschüler gemeinsam lernen.
Gibt es da Vorgehensweisen in den anderen Ländern, wo Sie sagen, die sollte man eigentlich in Deutschland übernehmen?
Ja, einfach tun. Also das ist so ein Punkt. Also zum Beispiel unsere englische Freundin sagen, das ist die Freude der Deutschen am perfektionistischen Verwaltungsarbeiten. Also die haben so perfekt ihre Kinder getrennt, deswegen können die sich auch so schwer davon lösen. Und ohne perfekten Plan, wie das die perfekte Trennung zurückgängig zu machen ist, machen die Deutschen nichts. Also das ist jetzt die Außensicht eines Engländers. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann, aber natürlich, das Entscheidende ist, dass man diese Dinge, die man jetzt beschlossen hat, dass man sie auch umsetzt und dass man auch Eltern zum Beispiel ermuntert und aktiv berät, ihre Kinder an die allgemeinen Schulen zu schicken, dass die Schulleiter dort an den Regelschulen, dass die sich auch freuen und Kinder willkommen heißen, wenn sie dort mit ihren verschiedenen Lernvoraussetzungen eintreffen. Bei uns hört man doch häufig immer noch, dass die Eltern diese Reaktionen bekommen. Ja gut, wenn sie meinen, dann geht das vielleicht. Sie haben ja jetzt das Recht, aber wollen sie sich's nicht nochmal überlegen? Also das ist schon sehr viel Bedenkenträgerei mit dabei was diesen Prozess dann doch schon ein wenig ausbremst.
Gibt es noch weitere wichtige Herausforderungen, die ich jetzt nicht erwähnt hatte, die Sie aber noch gerne hinzufügen möchten?
Also wichtig wäre zum Beispiel, dass man auch die Hilfsmaßnahmen außen herum, also weil es von der Sozialhilfe geleistet wird, also Schulbegleitungen, die Begleitung oder Unterstützung von medizinischen Hilfen, wo die Krankenkasse zuständig ist, oder den Besuch von Nachmittags- und Ferienangeboten im Zusammenhang mit dem Schulbesuch oder auch allein den Schulweg, die Organisation, den Transport. Haushaltsport oder die Bekleidung, dass man all diese Dinge einfacher organisiert und, ich sag mal, kundenfreundlicher, damit das nicht so ein riesen schwieriges Thema wird, wo sich die Eltern durchkämpfen müssen. Das wäre noch ein wichtiger Punkt, das das ermöglichen würde.
Sie betreiben mit Kirsten Erhard zusammen den Blog Kirsten mal zwei. Also das sollte man nochmal dazu sagen. Sie heißen Kirsten Jakob, deswegen Kirsten mal zwei. Zwischen Inklusion und Nixklusion. Was hat es denn mit dem Blog auf sich?
Ja, der ist eigentlich entstanden aus dieser Tatsache, dass sowohl Kirsten als auch ich, wir eben immer wieder Eltern beraten, die uns um Rat fragen zum Thema Inklusion, und wir ganz viele Geschichten hören, die teilweise sehr schlimm sind, teilweise aber auch schon wieder witzig, so in ihrer Aberwitzigkeit. Und wir gesagt haben, also das ist diese Innensicht, also wenn uns doch mal einer über die Schultern schauen könnte, wenn wir mit diesen Eltern telefonieren. Dann wäre das sicherlich hilfreich, mal zu sehen, einfach nur diese Geschichten entlarven, welche Probleme eigentlich immer noch dann den Eltern entgegenschlagen. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese Geschichten dann einfach mal aufzuschreiben und in diesen Blog zu veröffentlichen. Und wir kriegen ganz viele Reaktionen von Eltern, also nicht nur aus Baden-Württemberg, sondern aus der ganzen Bundesrepublik, die dann sagen, ja, genau so, das kenne ich, und wieso waren Sie denn bei meiner Tochter im Unterricht gesessen, woher können Sie das wissen? Also wo sich einfach diese Geschichten, die wiederholen sich, die Eltern erkennen sich und ihre Probleme dann in diesen Geschichten.
Der Blog ist bewusst in einer einfachen Sprache verfasst. Jeden Montag kommt eine neue Geschichte dazu, die man nicht nur lesen, sondern auch anhören kann. Gleich hört ihr als Beispiel die persönliche Lieblingsgeschichte von Kirsten Jakob. Davor zitiere ich aber noch einen Kommentar, den jemand darunter geschrieben hat. Ich finde, dass die Geschichte sehr schön zeigt, worum es bei Inklusion tatsächlich geht. Nicht um irgendwelche Begrifflichkeiten, sondern um das Zusammenkommen und Zusammenleben von Menschen. Nicht mehr und nicht weniger. Punkt. Hier ist die Geschichte, gelesen von Kirsten Erhard.
Wochenende im Einkaufszentrum. Auch der Junge ist mit seiner Familie beim Großeinkauf. Auf dem Parkplatz steht eine Gruppe Jungs. Sie schubsen sich herum und haben scheinbar nur ein Lieblingswort. Mensch, Alter, voll behindert, echt. Boah, nee, wie scheiße ist die denn? Die ist doch behindert. Ey, du Spacko, bist du behindert oder was? Als der Junge näher kommt, ruft einer, guck mal, wie komisch der aussieht. Alle schauen. Dann sagt einer, Mensch, bist du behindert. Der sieht doch nicht komisch aus. Der ist bei uns in der Klasse. Voll cool und immer total lustig. Und schon wird der Junge von allen umringt und begrüßt. High five. Was er denn so am Wochenende macht, wird er gefragt. Na, dann immer schön locker bleiben. Wir sehen uns Montag.
Unter der Geschichte aus dem Blog Kirsten mal zwei entdeckt man die Zeichnung eines jungen, noch unbekannten Künstlers von zwei Jungs, die sich ein High five geben. Jeder Eintrag bekommt so eine Illustration im Stil des Minimalismus.